Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Seien Sie strategisch und erwarten Sie auch von sich selbst nicht so viel. Es wäre schön, wenn es den einen magischen Satz gäbe, den sagen Sie und dann ist alles gut, den gibt es noch nicht. Es gibt auch keine Garantie, dass Sie die Person jemals erreichen.
Dass man lernt, das zur Sprache zu bringen, was es bei einem selbst auslöst, dass die andere Person letztendlich immer in diesen Verschwörungswelten unterwegs ist, da letztendlich immer wieder zu signalisieren, ich mache mir Sorgen und an der Stelle ja, würde ich gern mit dir darüber reden, welche Konsequenzen das für mich und für dich und für unsere Beziehung hat.
Wirkt auch, wenn man nicht daran glaubt, die Boosterimpfung gegen Covid-19. Dieses Plakat habe ich gerade auf dem Weg hierher ins Berliner Haus des Rundfunks gesehen und dachte mir, guter Spruch. Aber erreicht der auch diejenigen, die partout nicht daran glauben wollen? Ich bin Natascha Freundl und heute geht es in der zweite Gedanke um ein Thema, das manche schon als das soziale Long-Covid bezeichnen. Um die Brüche im Miteinander, auch zwischen Freunden und in der Familie. Wir sprechen über Verschwörungserzählungen und wie man dagegen Einspruch erheben kann. Im engsten Kreis, ohne diesen Kreis zu sprengen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich zugeschaltet aus Wien Ingrid Brodnik, Expertin für Hass im Netz und Autorin mehrerer Bücher zum Thema. Das jüngste heißt Einspruch. Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Ich grüße ganz herzlich Frau Brodnik, hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Und hier bei mir, geboostert und getestet, so wie ich auch, ist die Potsdamerin Steffi Barrow, systemische Beraterin bei Konflikten im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen. Mitmensch, so heißt diese Beratungsstelle und sie gehört zu DEMOS, dem Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo Frau Barrow.
Ich grüße Sie und freue mich auch.
Beginnen wir mit den ersten Gedanken zu 5 Stichworten, die wir im Laufe der Debatte aufgreifen werden. Und wenn wir über Verschwörungserzählungen reden, Frau Brodnik, dann müssen wir erst mal kurz klären, was damit überhaupt gemeint ist. Wie würden Sie das tun?
Die Verschwörungserzählung ist eine nicht belegte oder gar widerlegte Erzählung, die Menschen aber Halt gibt. Verschwörungsmythen, und das sagt zum Beispiel der Amerikanist Michael Butter, gehen davon aus, dass nichts durch Zufall geschieht, dass alles miteinander verbunden ist und dass nichts so ist, wie es scheint. Das heißt, der Verschwörungsmythos gibt eine große Welterklärung und in Zeiten der Unsicherheit sehnen sich manche Menschen nach solchen großen Erklärungen, auch wenn sie falsch oder komplett unbelegt sind.
Und ich spreche bewusst nicht von Verschwörungstheorien, denn Theorien, glaube ich, basieren auf Fakten. Und hier haben wir es meiner Meinung nach vor allem eben mit Erzählungen oder auch Mythen zu tun. Frau Barrow, wie würden Sie Verschwörungserzählungen beschreiben?
Das Wesentliche daran ist tatsächlich eben, man kann sie nicht widerlegen. Sie sind auch gar nicht darauf angelegt, dass es ein in sich geschlossenes, logisches, vereindeutigendes Weltbild, also Komplexität reduzierend und das macht das eigentlich auch so attraktiv, ja, für diejenigen, die das rezipieren und gibt ihnen Sicherheit.
Das nächste Stichwort ist Zweifel, Steffi Barrow. Wie hängen vielleicht Verschwörungserzählungen mit Zweifel zusammen?
Ja, sie schüren Zweifel an der eigenen Wahrnehmung und ja, den wissenschaftlich fundierten Wirklichkeitskonstruktionen der Mehrheit und solche prinzipiellen Zweifel beeinträchtigen dann die individuelle und gesellschaftliche Konsensfähigkeit.
Ingrid Brodnik.
Das Interessante ist, dass der Verschwörungsmythos Zweifel eigentlich ad absurdum führt, weil eigentlich der Verschwörungsmythos Zweifel wegräumt. Es gibt eine Gewissheit, Bill Gates oder irgendeine dunkle Elite sei dahinter. Was Leute nicht mehr machen, ist den Verschwörungsmythos anzuzweifeln. Also gerade Leute, die verschwörungsgläubig sind, glauben, sie zweifeln besonders viel, aber genau betrachtet haben sie für sich eine Wahrheit gefunden.
Mir machen Verschwörungsanhänger Angst. Was sagen Sie, Frau Brodnik, zum Stichwort Angst in diesem Zusammenhang?
Mir machen Verschwörungsanhänger auch Angst. Einerseits gesellschaftlich, weil es durchaus Gewaltbereitschaft in Teilen der Szene gibt, aber ehrlich gesagt auch um die einzelnen Menschen, weil manche zum Beispiel sich nicht impfen lassen oder gar zum Beispiel Desinfektionsmittel trinken, weil sie glauben, das wirkt besser als die Impfung. Also die Gefahr ist auch, dass Leute, die so etwas glauben, sich selbst gefährden.
Steffi Baru, Angst.
Ja, Verschwörungserzählungen verstricken Menschen einfach in einen regelrechten Angstkosmos, ja, voller bestätigender Signale, sodass es super schwer ist, da wieder rauszukommen, und gleichzeitig resultiert daraus auch so ein gewisser Handlungszwang, sich zu schützen, ja, vor Bedrohungen, die da konstruiert werden.
Und ein anderes ganz wichtiges Thema dabei ist Vertrauen.
Ja, das Vertrauen, also wird letztendlich total erschüttert. Also die grundlegende Haltung, die man dann entwickelt zu allen anderen Positionierungen, ist ja ein totales Misstrauen. Also selbst unserer Beratungsstelle gegenüber und uns als Beratenden, die staatlich finanziert sind, ja, wird eben totales Misstrauen auch entgegengebracht.
Ingrid Brodnik, Vertrauen.
Tatsächlich wird Vertrauen in alle erodiert, die mit Fakten zum Beispiel daherkommen. Wissenschaft, Medizin, auch die Presse. Aber Vertrauen ist interessant, weil manchmal gibt es auch noch Fälle, wo jemand in der Familie Vertrauen hat. Das ist eine Chance, dass doch wieder diskutiert werden kann. Also Vertrauen fördern, um wieder ins Gespräch zu kommen.
Und das nächste Stichwort ist Solidarität, Ingrid Brodnik.
Gerade zur Pandemiebewältigung bräuchten wir Solidarität, dass ich mich impfen lasse, auch wenn ich zum Beispiel nicht größte Risikogruppe bin. Und die Gefahr ist auch, dass Verschwörungsmythen diese Solidarität erodieren, weil Leute nicht mehr den Boden der Tatsachen akzeptieren, weil sie glauben, die Impfung sei eine Giftspritze, eine Todesspritze, und sich dementsprechend dann auch nicht solidarisch zeigen wollen.
Aber in neuen Gruppen findet sich vielleicht auch eine neue Solidarität. Steffi Baru.
Ja, letztendlich suggeriert das ja und erfüllt dieses Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit, wenn man sich so gegen das Böse verbündet. Ja, das ist ja diese Illusion, da ist eben dieser Feind, und wenn wir zusammenstehen, dann können wir uns letztendlich schützen.
Diese Folge trägt den Titel Weiterreden? Fragezeichen. Und ich wüsste gern, was Sie zum Stichwort Reden in diesem Zusammenhang sagen, Steffi Baru.
Ja, also aus der Perspektive der Ratsuchenden kann ich sagen, und aus unserer Erfahrung in der Beratung, dass das darüber reden eine große Erleichterung sein kann, wie es ist, mit Verschwörungsgläubigen zusammenzuleben und ja mit ständigen Konflikten und diesem Verschwörungsdenken konfrontiert zu sein, und aus dieser Beratungssituation eben Möglichkeiten entstehen, eine neue Perspektive und neue Handlungsmöglichkeiten herzuarbeiten.
Ingrid Brodnik.
Ich glaube, Reden ist wichtig, auch gerade wenn ich in der Familie oder im Freundinnenkreis wen habe, der oder die auf solche Erzählungen eingestiegen ist. Beim Reden ist aber auch zentral, dass ich eine Grundlage noch habe, wo man sich gegenseitig respektiert, wo man auch das Gegenüber dazu bringt, vielleicht ein Stück weit besser zuzuhören. Das heißt, ich hoffe, dass wir heute auch ein paar Empfehlungen behandeln, wie kann ich reden, aber in einer Weise, dass es vielleicht ein Stück weit geschickter oder strategischer ist.
Da wollen wir auf jeden Fall hinkommen, auch wirklich ein paar praktische Tipps weiterzugeben. Aber zunächst mal möchte ich die Konflikte, um die es eigentlich geht, ein bisschen besser greifen. Steffi Baru, Sie arbeiten in der Beratungsstelle Mitmensch für Personen, die mit Verschwörungsdenken konfrontiert sind. Das existiert seit September, diese besondere Beratungsstelle, weil dringender Bedarf sichtbar wurde.
Ja, bevor es unsere Beratungsstelle oder überhaupt Beratungsstellen wie unsere gab, es gibt ja noch Veritas und Entschwör zum Beispiel, wurde sowohl in Internetforen deutlich, dass eben viele Angehörige von Verschwörungsgläubigen gar nicht wussten, wohin sie sich wenden sollten, und parallel wussten dann auch wieder Sektenberatungsstellen, die total überlaufen waren, nicht, wie sie diese Bedarfe abdecken sollten, und auch die mobilen Beratungsteams, die sich mit Verschwörungsglauben im Kontext von Rechtsextremismus sehr gut auskennen, konnten auch nicht alle Bedarfe und Konflikte, die da auftauchten, letztendlich gut auffangen und begleiten.
Vielleicht können Sie uns ein paar Beispiele nennen, mit welchen Problemen die Leute an Sie herantreten.
Also bei vielen ist es so, dass die jahrelang schon die Erfahrung gemacht haben, dass die Angehörigen an verschiedene Verschwörungserzählungen glauben. Also der Klassiker ist so 9/11 als die Einstiegsverschwörungserzählung. Und letztendlich ist das erst in der Pandemie quasi in den Kern der Familie gerückt und wurde eben stark konfrontativ, weil das ja letztendlich doch zur Prämisse von Entscheidungen über Tun und Lassen wird. Und wenn man nicht dann diesem Weltbild anhängt, kann es eben dazu kommen, dass ja Dinge als bedrohlich wahrgenommen werden, wie die Impfung eben als Biowaffe letztendlich oder eben als das Mittel, um aus dieser Krise rauszukommen.
Frau Brodnik, Sie beobachten ja Hass im Netz schon seit vielen Jahren. Und nun sagt Steffi Barrow, dass Menschen zu Ihnen kommen, die eigentlich schon länger mit solchen Verschwörungsmythen zu tun haben im engen Kreis. Wie würden Sie sagen, hat die Corona-Pandemie jetzt nochmal neue Dimensionen in Hasskommentare oder Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen gebracht?
Das Ausmaß ist ein gänzlich neues. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt Größen der Verschwörungsszene, die auch nochmal in der Pandemie gewachsen sind. Ich denke an eine Person wie Oliver Janich, der online von der Giftspritze postet, der wirklich die wildesten, problematischsten Verschwörungserzählungen verbreitet. Und der hat ein Faible, hat diese Idee, dass es zu Todesstrafen kommen könnte für jene, die sich zum Beispiel für die Corona-Maßnahmen einsetzen. Das postet er immer wieder und ich gebe nur ein Beispiel. Dieser Mensch hat rund 160.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Telegram. Das ist wirklich viel.
Weltweit, weil das kann man ja nicht einordnen, irgendwie regional.
Das stimmt, aber er postet auf Deutsch. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass das ein deutschsprachiges Publikum ist. Und der macht zum Beispiel Online-Votings. Da hat er ein Online-Voting gemacht, wo er fragt, ob in Deutschland es negative Maßnahmen geben soll für die Abgeordneten, die quasi die Corona-Maßnahmen mitbeschlossen haben. Welche Strafe hätte jeder einzelne Abgeordnete verdient, fragt er. Und dann gibt es zur Auswahl keine Strafe, Todesstrafe, langjährige Haft, Haft unter 3 Jahren, Bußgeld. 20.000 Accounts machen dann bei diesem Voting mit und von diesen 20.000 Accounts stimmen 40% für die Todesstrafe. Und das ist alarmierend, weil das heißt, dass tausende Menschen in Deutschland dann auf Todesstrafe geklickt haben und wirklich die Todesstrafe für Abgeordnete wünschen. Mhm. Und was sich wirklich verschoben hat, ist, es gab zum Beispiel auch immer auch früher Menschen, die mit 9-11, da hat man mitbekommen, die haben eine seltsame Beziehung dazu oder die irgendwie dringend über die Mondlandung mit einem reden wollen. Aber das hat sich intensiviert. Und die Gefahr ist, dass Leute, die früher sehr funktionsfähig waren, also wo man sich manchmal gewundert hat, was die erzählen, aber dass die jetzt sich in solche Gruppen zurückziehen und in so eine Radikalopposition zum Rest der Gesellschaft gehen, bis hin zu solchen Gewaltfantasien. Und das ist eine Entwicklung, die hatten wir vor der Pandemie so nicht.
Also wir erleben wirklich eine starke, beängstigende Radikalisierung auf der Straße, aber auch im Netz und in Gesprächen. Nun ist ja insbesondere im Osten der Republik zu beobachten eben auch eine ganz starke Gewaltbereitschaft bei Demonstrationen. Und zum anderen das Phänomen, dass die Corona-Proteste verbunden werden mit DDR-Erfahrungen. Steffi Barrow, wie erklären Sie sich das?
Ja, in den neuen Bundesländern triggern Corona-Maßnahmen ja, und Verschwörungserzählungen in Kombination eben verstärkt Erinnerungen an die Planwirtschaft, den Überwachungsstaat, das Gefühl der Unterdrückung an und dass politische Eliten auch heute zu ihrem eigenen Vorteil alles steuern und kontrollieren wollen, erscheint vor diesem Hintergrund ja viel realistischer. Dass da eben Äpfel mit Birnen verglichen werden und falsche Analogieschlüsse von der Vergangenheit auf die Gegenwart gezogen werden, wundert, sag ich jetzt mal, die Anhänger der Verschwörungserzählung nicht, weil das so genuin ist eigentlich ja als Kommunikationsstrategie.
Nun sagen ja auch einige Menschen auf Corona-Demos, sie seien auf keinen Fall Corona-Leugner, gingen aber für Freiheitsrechte auf die Straße oder generell. Sie zweifeln an der Corona-Politik. Also sie heben sozusagen die Freiheit des Zweifels hervor. Das ist ja etwas, das man in der Demokratie auch schätzen sollte. Frau Brodnik, nochmal zu dieser Unterscheidung zwischen Verschwörungserzählungen und Zweifeln. Wo hört der Zweifel auf und wo beginnt die Verschwörungserzählung?
Ich glaube, Zweifel, das ist das Wesensmerkmal einer aufgeklärten Demokratie, dass Bürger und Bürgerinnen Zweifel haben. Das Wesensmerkmal bei der Verschwörungserzählung ist aber, dass ich ziemlich wilde Erzählungen mal aufstelle und wenn mir jemand widerspricht und tatsächlich Fakten bringt, die darauf hinweisen, Moment, das kann so nicht stimmen, weil das ist in dem Jahr nicht passiert oder es wird etwas angekündigt an einem Stichtag und dann ereignet sich das nicht, dass dann aber auf diese Fakten nicht eingegangen wird. Das heißt, dass man nicht mehr zugänglich ist für die Überprüfung solcher Ideen. Und vielleicht etwas, was ich erwähnen möchte, weil Sie gesagt haben, auf den Corona-Demos sagen die Leute, ich bin kein Leugner oder gar Verschwörungsgläubiger. Ich gehe auf solche Demos als Journalistin und ich frage dann immer wieder nach, okay, Sie sagen, Sie sind hier für die Grundrechte oder für Meinungsfreiheit. Und dann frage ich, wie denken Sie über das Virus? Und dann fällt häufig der Satz, naja, das ist wie eine Grippe oder wie ein Schnupfen. Und dann frage ich nach und nach und Sie landen dann aber sehr oft bei Ideen wie, es wird verschwiegen, was auf den Intensivstationen wirklich los ist. Uns wird verheimlicht, wer wirklich auf der Intensivstation ist, dann heißt es, das seien die Geimpften. Es wird verheimlicht, dass zigtausende Menschen angeblich wegen der Impfung gestorben wären und dahinter wäre dann irgendein Plan der Politik, zum Beispiel um die Machtergreifung zu sichern, was weiß ich. Also man muss echt aufpassen, die Schlagworte, mit denen Leute daherkommen, die klingen oft gut. Wer ist nicht für die Meinungsfreiheit oder wer ist nicht für Zweifel? Aber wenn ich dann nachfrage, dann merke ich, Moment, die Substanz dahinter, die ist faktisch falsch und oft konspirativ. Also dass jemand glaubt, dass andere dunklere Gründe dahinter stünden.
Und das Perfide an solchen Erzählungen ist ja, dass ihre Unbeweisbarkeit ihre Stärke ist.
Da gibt es ein schönes Wort dafür. Das ist das Self-Sealing Argument des Kommunikationswissenschaftlers David Zarewski. Das zeichnet gerade Verschwörungsmythen aus, dass die sich von vornherein absichern gegen all jene, die das überprüfen könnten. Ein Self-Sealing Argument auf Deutsch ist ein sich selbst abdichtendes Argument. Da ist schon oft Teil der Verschwörungserzählung, dass die Wissenschaft mit im Boot ist. Und wenn dann Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen kommen und sagen, Moment, unsere Daten bestätigen das nicht, dann heißt es, naja, wir haben ja von vornherein gesagt, dass ihr da mit Teil der Verschwörung seid. Oder aber, noch krasser, es gibt sogar Fälle, wo es dann heißt, naja, Moment, da gibt es ja keinen einzigen Beleg für das, was du sagst. Und dann wird gesagt, naja, aber das zeigt doch, wie geschickt die vorgehen. Und wissen Sie was? Wir Menschen generell, wenn wir etwas partout glauben wollen, sind wir ziemlich gut, dass wir alles abstreifen, was an Gegenargumenten kommt. Und das ist das Wesensmerkmal von Verschwörungsgläubigen, dass die das noch einmal auf die Spitze getrieben ausleben.
Frau Barrow, in welchem Punkt des Konfliktes wenden sich Menschen an Sie? Zu Beginn von Konflikten, wo Sie spüren, oder driftet jemand ab in die Richtung Corona-Leugner und ich habe Angst, dass das weitergeht, oder wenn Sie selber schon überhaupt nicht mehr weiter wissen?
Ja, es ist oft ein, sag ich jetzt mal, eine Sprachlosigkeit und eine Ohnmacht, wie man dem noch begegnen soll. Soll man jetzt Gespräche zu dem Thema vermeiden, das irgendwie umschiffen, weil es eben zu konflikthaft und eskalierend ist, aber das funktioniert einfach in Bezug auf die Corona-Maßnahmen nicht und insofern ja, hat sich das oft zugespitzt, dass das nur noch das einzige Thema ist, dass es um nichts anderes mehr geht im Alltag und aus diesem Tunnel heraus, den muss man erstmal erweitern und andere Möglichkeiten miteinander ja in Verbindung zu gehen suchen und diesen Raum ganz konstruktiv gestalten für Gespräche und bewusst Zeiten für Gespräche vereinbaren und fokussiert bei Themen zu bleiben. Ja, und sich darauf auch vorzubereiten. Also teilweise geht es um die Vorbereitung auf Gespräche.
Und die Beratungen finden bei Ihnen auf Wunsch auch anonym statt, per Telefon bei Ihnen in der Beratungsstelle, aber Sie fahren auch zu den Leuten hin. Setzen Sie sich sozusagen mit beiden Seiten in der Familie oder mit beiden Freunden, die sich da plötzlich entzweien, an einen Tisch und erreichen Sie dann auch die oder den Verschwörungsgläubigen?
Wir machen im ganzen Land Brandenburg aufsuchende Beratung. Das heißt aber nicht, dass wir zu den Leuten nach Hause fahren, gerade weil es jetzt schwierig ist, ja, da zu reden, wenn Verschwörungsgläubige mit anwesend sind. Also das wäre eben auch wieder zu konflikthaft. Es geht ja erstmal darum, einen geschützten Raum für sich zu haben und das zu verstehen und den Einzelfall quasi zu beobachten und zu schauen, wo sind denn überhaupt noch Handlungs- und Einflussmöglichkeiten. Wir wurden einmal gebeten, den Kontakt aufzunehmen, weil es eben zu häufig zu Eskalationen kam und Konfrontationen mit der Polizei, sodass die ganze Existenz der Familie einfach auch schon auf dem Spiel stand durch die hohen Strafgebühren, die dann auch schon anstanden wegen der Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen und so weiter. Aber es war einfach unmöglich. Also es war dann sofort Widerstand da, wer bezahlt sie eigentlich? Ich hab totales Misstrauen und ich löse Konflikte auf meine Art und das halte ich auch für gut und richtig so. Und dazu brauche ich sie nicht, um da irgendwie eine alternative Perspektive zu bekommen.
Abwertung, Häme, Beleidigungen führen offenbar zu noch größerem Widerstand, zu größerer Abgrenzung. Frau Brodnik, wie erleben Sie das?
Das ist etwas, das sehr viele Menschen, die in ihrem Umfeld Verschwörungsgläubige haben, erleben. Das Krasse ist ja, dass wirklich aktiv, vehement Verschwörungsgläubige ihr Umfeld oftmals herabwürdigen. Ein wichtiger Tipp generell, wenn man mit verschwörungsaffinen Menschen redet, das ist, dass man sie nicht abwertet, dass man keine Zuschreibungen, abwertenden Zuschreibungen wie Covidiot oder auch Verschwörungsgläubiger verwendet, weil ich natürlich den Graben vergrößere. Also Achtung auf die eigene Wortwahl. Das Problem ist jedoch, das ist so ein simpler Tipp, dass man nicht beleidigend oder abwertend sein soll, weil das den Graben vergrößert. Das nennt man auch den Nasty-Effekt auf Englisch, weil sich gezeigt hat, gerade in Online-Diskussionen, wenn Beleidigungen fallen, dass es sich polarisiert, dass jemand, der in eine Richtung neigt, womöglich noch ein Stück weit dorthin geht. Mhm. Aber das ist so ein logischer Tipp, nur das ist unglaublich schwierig. Warum? Weil wenn Sie mit Verschwörungsgläubigen diskutieren, werden Sie oft in einer Tour herabgewürdigt. Es wird Ihnen gesagt, Sie sind nicht clever genug, das selbst zu durchschauen. Sie sind ein Mitläufer, eine Mitläuferin oder es ist ein dummes Wort, aber das fällt dann tatsächlich, man sei ein Schlafschaf. Ja. Und das kennen Sie vielleicht auch aus dem Internet, Verschwörungsgläubige posten dann Bilder, wo man zum Beispiel eine Herde Schafe sieht und inmitten der Herde Schafe einen Löwen und der Löwe ist stolz und ist eben kein dummes Herdentier, ganz offensichtlich. Und damit ist signalisiert, wir anderen, wir sind die dummen Herdentiere, die alles von oben glauben, nur der Verschwörungsgläubige, der ist der stolze Löwe. Und da liest man nämlich eines heraus aus solchen Selbstdarstellungen, dass der Verschwörungsmythos Halt gibt und eine Selbsterhöhung in vielen Fällen darstellt. Und das Schlimme ist, dass wenn Sie dann diskutieren, werden Sie oft erniedrigt. Oder wenn ich dann mitdiskutiere, dann werde ich als Journalistin gleich von vornherein verdächtigt, dass ich Teil einer Agenda oder was weiß ich wäre. Worauf ich hinaus will ist, dieser Tipp, bleiben Sie ruhig, der ist nicht leicht. Gerade in der Familie, wenn Ihnen jemand vorwirft, Sie seien zu dumm, um die Realität zu erkennen. Und drum ist auch dieses Gespräch so schwierig, weil das sehr leicht eskaliert. Und ich muss da echt sagen, man muss aufpassen, kann man noch gewisse Mindeststandards beim Diskutieren wahren oder nicht. Und ich gebe ein Beispiel. Ich war mal in einer Anrufsendung und hat eine junge Frau angerufen, deren Mutter auch verschwörungsgläubig ist. Und sie hat erzählt, sie tut sich echt schwer, mit der Mutter zu diskutieren, weil das oft wirklich hitzig wird. Aber sie haben dann zumindest einen Weg gefunden. In dieser Familie, bei den beiden, gibt es ein Safe Word. Das heißt, wenn sie diskutieren und eine von den beiden merkt, das wird jetzt zu belastend, sie verliert die Nerven, dann sagt man das Safe Word und hört auf, über das Thema zu diskutieren. Und das ist ein gutes Signal. Also es ist bedenklich oder unbehaglich, dass es Familien gibt, wo in so einem Kontext Safe Words sinnvoll sind. Aber wenn beide noch darauf sich einigen können, dass man respektiert, dass die andere Person jetzt nicht weiter diskutieren will, dann ist das schon ein bisschen was erreicht damit. Mhm. Also es ist besser, als wenn man sich auf das nicht mal mehr einigen kann.
Mhm. Also das scheint mir auch ein ganz guter Hinweis zu sein, dass man Verabredungen trifft. Wie stark lässt man die Diskussion laufen und wo muss man wirklich einen Punkt setzen? Kinder lernen das ja zum Teil schon im Kindergarten, dass sie Stopp sagen, wenn ihnen etwas wirklich zu nahe kommt und sie etwas als wirklich bedrohlich wahrnehmen.
Genau, die Corona-Phase ist eine Besonderheit. weil wir eigentlich so viele Abmachungen brauchen. Zum Beispiel gibt es staatliche Auflagen. Jetzt gibt es Verschwörungsgläubige, die wollen sich nicht an die staatlichen Corona-Auflagen halten. Das ist ärgerlich, wenn man mit so jemand in der U-Bahn sitzt, aber es ist furchtbar, wenn sie so mit jemand in der Familie leben. Weil was machen sie, wenn ihre Schwester schwer verschwörungsgläubig ist, nicht geimpft, sich nicht testen lassen will und trotzdem die Großmutter besuchen möchte? Das sind die regelmäßigen Konflikte. Da geht es nicht nur darum, dass sie die Person erreichen wollen. Oft leidet man darunter, wenn die Schwester oder der Bruder so tief in so ein Denken reingefallen ist. Aber auch, es geht dann auch um Schutzmaßnahmen, um den Rest der anderen. Und ich muss immer sagen, für mich so ein Gradmesser ist, wenn man sich darauf einigen kann, dass die Person das anders sieht, auch wenn das dann medizinisch fragwürdig ist, womöglich, aber dass sie gewisse Dinge respektiert, da ist schon viel erreicht. Und ein wirkliches rotes Alarmsignal ist, wenn dieser respektvolle Umgang nicht mehr funktioniert und es eskaliert oder wenn diese Mindestformen, wo es nicht darum geht, dass die Person die Fakten akzeptiert, aber dass sie sagt, okay, wenn ich die Oma besuche, dann bin ich getestet, das mache ich auch für euch. Wenn das noch funktioniert, dann ist etwas erreicht. In einer perfekten Welt würden wir alle zu 100% mit Fakten erreichen, es gäbe 100%ige Einsicht. Aber ganz ehrlich gesagt, in dieser Welt leben wir nicht. Manchmal muss die Strategie sein, dass man ein Mindestmaß des Umgangs noch findet. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist leider nicht überall gegeben.
Steffi Baru, sagen Sie das in Ihren Beratungen auch zu den Leuten? Machen Sie sich keine Hoffnungen, Ihre Nächsten mit Fakten zu überzeugen?
Ja, das haben, sag ich jetzt mal, die meisten, die zu uns kommen, schon über einen längeren Zeitraum versucht und schon selbst erkannt, dass es einfach nicht funktioniert. Man muss einfach nur unterscheiden, beziehungsweise ist oft so das Bedürfnis da, was können wir tun, um denjenigen trotzdem irgendwie aus dem Kaninchenbau der Verschwörungserzählung wieder herauszuholen, können wir da eine Strategie erarbeiten, so Schritt für Schritt, auch wenn es sehr lange dauert, ich bin zu allem bereit. Und da muss man erstmal abschätzen, wie lange die Person schon verstrickt ist und welche Funktion die Verschwörungserzählung überhaupt in deren Leben hat. Da gibt es ganz unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Anlässe, warum, also durch welche Krisen Menschen da reingeraten ist. Ja, wenn das teilweise so ein großes Verlusttrauma ist, mit dem man sich nie irgendwie konfrontieren und auseinandersetzen wollte und man sich dann irgendwie in Verschwörungserzählungen verstrickt, weil man denkt, da kriege ich so die Handlungskontrolle zurück und ganz viele Informationen, wie alle Menschen um mich herum geschützt werden können, ja, vor den Gefahren in der Welt, und dann gibt es eben so ein schlimmes Verlusttrauma nicht mehr in meinem Leben, dann kann man vielleicht auch schauen, ob man die Person doch irgendwie darauf lenkt, eine Therapie zu machen, wo es eben nicht um Verschwörungserzählungen geht, sondern tatsächlich um das Trauma zu bearbeiten, damit die Verschwörungserzählungen nicht mehr nötig sind.
Familienfeste und insbesondere Weihnachten sind ja dafür bekannt, dass es dann auch aus dem gewünschten Fest der Liebe ein großer Streit entsteht, weil man auf Teufel komm raus unbedingt so friedlich beieinander sitzen will. Nun ist die Gefahr jetzt insbesondere in der Corona-Zeit mit der besprochenen Situation besonders groß. Sie, Frau Baru, empfehlen, die ganz heißen Eisen dann vielleicht an Weihnachten nicht anzupacken. Warum?
Ja, wenn sich bereits in den letzten Monaten abgezeichnet hat, dass es kontroverse Einstellungen zu den Corona-Maßnahmen speziell zum Impfen gibt und bisher keine Einigung darüber möglich war, sollten Sie sich und ja alle Beteiligten letztendlich als erstes bewusst machen, dass sie ausgerechnet bei dieser Feier in den paar Stunden, in denen man da zusammensitzt und dann auch noch in einer größeren Runde das Problem nicht lösen werden. Und da ist dann von der systemischen Konflikttheorie her so eine fatalistische Haltung eben konfliktreduzierend, ja, wirkt die sich aus. Also wenn man sich quasi nicht den Druck macht, dass man das jetzt an der Stelle irgendwie kollektiv aushandeln muss und die Erwartung hat, dass es da zu einer Lösung kommen wird. Also stattdessen können sie sich getrost gemeinsam auf das Ziel einigen, eine friedliche Weihnachtsfeier miteinander zu verbringen. Und wenn das von allen Beteiligten gewünscht wird, dann wäre eben die passende Strategie, ja, die strittigen Punkte nicht in die Kommunikation einzubringen. Und ja, wenn man natürlich im Vorfeld bei den Absprachen als Gastgeberin feststellt, dass es da Personen gibt, die sich da garantiert nicht daran halten werden, zum Beispiel der Onkel, der dann garantiert mit seinem Pullover und dem Judenstern ungeimpft da ankommt, sollte man schon darüber nachdenken, ob das für alle anderen letztendlich zumutbar ist. Da habe ich auch schon die Rückmeldung bekommen, dass sich Menschen eben entschieden haben, nicht zu der Weihnachtsfeier zu erscheinen, weil eben klar wird, dass diese Provokationen garantiert kommen und man sich nicht einigen kann. Aber grundsätzlich würde ich das empfehlen, das zu versuchen.
Also ich könnte niemanden bei mir einladen, der so einen solchen Stern mit so einer Aufschrift trägt. Da gibt es dann tatsächlich ganz klar rote Linien. Frau Brodnik, nun heißt ja Ihr Buch nicht zufällig Einspruch. Gilt diese Aufforderung auch für Weihnachten?
Also Sie sind nicht gezwungen, das schlimmste Weihnachtsfest aller Zeiten zu erleben, nur weil Ihr Onkel glaubt, dass die Corona-Impfung vergleichbar wäre mit der Shoah, also der Ermordung von Millionen von Jüdinnen und Juden. Das ist sehr wichtig. Warum sage ich aber, dass Diskutieren sinnvoll ist? Weil in vielen Fällen ist einem ein Mensch wichtig, vielleicht jetzt nicht der Onkel oder Onkel zweiten Grades, der ist vielleicht weiter weg, aber wenn das die Mutter ist, der Vater oder die Kinder, das gibt es auch, dann will ich womöglich immer wieder die Hand ausstrecken. Und das passt sehr gut zu dem, was Frau Barrow schon gesagt hat. Die Gefahr ist aber häufig, gerade wenn uns jemand wichtig ist, dass wir unglaublich Frustrationsmomente erleben. Wir kriegen mit, was die Person das letzte Mal Falsches behauptet hat, lesen uns dann tief ein, sammeln Fakten und gehen in das Gespräch und versuchen mit Fakten dann das wieder irgendwie zurechtzurücken. Und das Problem ist aber, dass der Verschwörungsmythos, der ist nicht auf der Faktenebene erfolgreich, weil viele Verschwörungsmythen, die sind eigentlich leicht überprüfbar, die haben auch in der Regel wenig Substanz, sondern Verschwörungsmythen greifen auf der emotionalen Ebene. Das heißt, die geben Menschen etwas, das die Realität ihnen anscheinend nicht gibt. Ich sage nur eins, mich wundert nicht, dass sind gerade in der Pandemie wirklich absurde, fragwürdige Ideen aufgekommen sind, die aber Halt geben, weil in vielen dieser Verschwörungserzählungen geht es ja darum, dass das Coronavirus gar nicht existiert oder dass es ganz harmlos ist und in Wahrheit ginge es um was anderes. Aber betrachten Sie den ersten Teil der Erzählung, da steckt drinnen, dass eigentlich das Virus nicht gefährlich ist, nicht richtig ernstzunehmend. Und das bedeutet, wenn ich das glaube, kann ich mein Leben demnach ganz normal weiterleben, darf Leute treffen, ohne die Maske zu tragen, muss mich nicht sorgen. Das heißt, viele Falschmeldungen bis hin zu Verschwörungserzählungen, die sind die angenehmere Version der Welt, wohingegen die Realität oft ein unangenehmer Ort ist. Und wenn jemand eigentlich ein emotionales Bedürfnis erfüllt, indem er oder sie solche Erzählungen akzeptiert, dann werden sie mit Fakten nicht so leicht rankommen. Dann können sie andere Strategien einschlagen. Das kann aber ein ziemlich langer Weg sein. Die Gefahr ist, dass man oft versucht, in einem Gespräch alles zurechtzurücken und dann furchtbar frustriert ist. Wie die Frau Barrow sagte, man macht sich Druck, weil diese Dinge eskalieren auch deshalb, wenn man so frustriert ist, weil es nicht und nicht funktioniert. Und darum tatsächlich kann die Strategie sein, dass Sie beim Weihnachtsessen eher sagen, wir haben jetzt einen schönen Abend. Weil übrigens, wenn Sie einen schönen Abend haben mit der Person in der Familie, die solche Erzählungen glaubt, dann stärkt das Ihre persönliche Beziehung. Und eine starke persönliche Beziehung ist auch eine bessere Chance, zum Beispiel am 25., am 26., am 27. Dezember zum Beispiel gemeinsam spazieren zu gehen und dann vorsichtig wieder die ein oder andere Sache anzusprechen. Seien Sie strategisch und erwarten Sie auch von sich selbst nicht so viel. Es wäre schön, wenn es den einen magischen Satz gäbe, den sagen Sie, und dann ist alles gut, dann versteht die Person, was sie meinen, den gibt es noch nicht. Es gibt auch keine Garantie, dass sie die Person jemals erreichen. Manchmal gelingt es. Und wenn es gelingt, ist oft auch die persönliche Beziehung zur anderen ein positiver Faktor dabei.
Nun können wir aber auch nicht so tun, als sei dieses Weihnachten ein Weihnachten wie jedes andere, in dem man eben mit der Großfamilie rund um den Weihnachtsbaum sitzen kann, mitnichten. Viele werden ja Weihnachten im allerengsten Kreis nur verbringen und dann eben nicht die Großmutter oder die Enkel oder die Tante einladen. Und vielleicht findet dann einmal mehr ein Rückzug ins Internet statt. Frau Barrow, wie erleben Sie denn den Einfluss von Chatkanälen beispielsweise auf Konflikte, die Sie behandeln?
Also das sind ja die zentralen, sag ich jetzt mal, Informationskanäle, die wirklich schon also Suchtpotenzial haben für die Verschwörungsgläubigen. Also da ist eher so das Reizthema in Familien, dass es eben total schwierig ist, die Angehörigen dann überhaupt an den Abendessentisch zu bekommen, ja, weil sie sich nicht lösen können und nach dem Feierabend alle Informationen aufsaugen wollen, um ja weiterhin up-to-date zu bleiben und im Besitz der Wahrheit und das am besten auch gleich schon teilen zu können. Ja, also das, was davon als relevant erscheint, obwohl das meistens schon so viele Informationen sind, dass das gar nicht mehr kognitiv verarbeitet werden kann. und dann letztendlich wieder diese Nachrichten hin und her geschickt und geteilt werden und gerade die Beziehungen dadurch belastet sind, dass es nur noch darum geht und nur noch diese Nachrichten geteilt und hin und her geschickt werden und gegenteilige Sichtweisen, die man dazu haben kann. Und dann gibt es eben auch Menschen, die inzwischen, wo sie eben dieses Deplatforming registriert haben, die anfangen, alles abzuspeichern und sich Archive anzulegen und besonders stolz darauf sind, dass sie die Wahrheit für die Ewigkeit gesichert haben und dass eben niemand eingreifen und zu ihnen nach Hause kommen und die Sachen löschen können.
Frau Brütting, es gibt ja jetzt eine große Diskussion darüber, wie man den Telegram-Kanal einengen, vielleicht sogar kappen kann oder sollte. Telegram ist eine Plattform, auf der sich viele Verschwörungsgläubige austauschen, die dort ihre eigenen Kanäle haben. Wie schätzen Sie das ein?
Das Problem ist, dass Telegram wie der feuchte Traum von Rechtsextremen und Verschwörungsgurus ist. Weil sie haben hier eine Plattform, die es sich eigentlich auch zur Aufgabe gemacht hat, möglichst nicht einzugreifen. Das ist so ein in meinen Augen überbordende Definition von Meinungsfreiheit, die eben so weit geht, dass dort Gewaltfantasien, Votings, soll die Todesstrafe stattfinden, antisemitische Inhalte und so weiter und so fort, alles zu finden ist. Und wenn Sie solche Dinge an Telegram melden, ja, dann werden Sie achselschulternd zurückbleiben, weil nichts passiert. Die Gefahr ist, gerade für Verschwörungsgläubige, dass die oft ihre Einstiegskarriere auf weniger fragwürdigen Kanälen hatten, zum Beispiel auf Facebook. Also da gibt es ja noch mehr Mix an unterschiedlicher Information. Und dann sind die großen Plattformen Facebook, teilweise auch YouTube, härter gegen solche Kanäle vorgegangen. Und es passierte dieser Exodus hin zu Telegram, ziemlich schnell in Wirklichkeit. Und auch ziemlich schnell haben Verschwörungsgläubige gemerkt, Telegram ist noch besser, weil da finde ich diese Informationen noch viel schneller und leichter. Und das stimmt aus deren Sicht, weil in vielen Facebook-Kanälen finden sie Verschwörungserzählungen noch immer, aber sie müssen so ein bisschen stärker suchen. Auf Telegram müssen sie überhaupt nicht suchen. Also da wäre eher ein Wunder, wenn sie es nicht schaffen würden, solche Ideen dort zu finden. Und da kommt die zweite Komponente hinzu. Sie finden dann dort im eigentlich Sekundentakt ständig neue Geschichten. Es ist in Wirklichkeit zu viel, als dass das eine Person lesen könnte alles. Aber sie sehen, dass diese Masse, die Quantität, gibt den Personen das Gefühl, das sagen ja alle. Also da gibt es total viele angebliche Informationen, die sie bestätigen würde. Und dann sehen sie Gleichdenkende. Und ich glaube, Telegram ist auch das große Wesensmerkmal, dass dort das Gefühl von Zusammenhalt geprägt wird.
Also diese andere Solidarität, auch gewissermaßen wie eine Fake-Solidarität, die da entsteht.
Absolut. Und man darf nie unterschätzen, wie sehr die Verschwörungsszene sich gegenseitig unterstützt. Und da ist Telegram wunderbar. Ich gebe ein Beispiel. Vor ein paar Wochen lese ich in so einer Gruppe mit, und eine Frau fängt an zu diskutieren, ja, so viele Monate wehrt sie sich jetzt schon gegen die Corona-Maßnahmen, versucht das alles zu boykottieren, aber sie ist langsam ermüdet. Und dann schreiben die anderen, ja, ich weiß, wie es dir geht. Und dann verbreiten sie aber auch so Sachen wie, dass sie so Angst haben, dass sie bald aus der Wohnung gezerrt werden und ihre Kinder auch und dann zwangsgeimpft werden und dann sterben alle. Und dann kommt die nächste Angstfantasie und die nächste Angstfantasie und am Ende schreiben sie, und es ist so gut, dass wir dagegen halten. Also das heißt, wenn jemand dazwischen Ermüdungssignale zeigt, ich kann nicht mehr, es ist so schwierig, sich dauernd dagegen zu stellen, dann sagen die anderen, das sehe ich auch, das sehe ich auch. Und sie bestätigen sich aber wieder. Und am Ende hat man da die ständige Bestätigung in dieser Szene, diese Durchhalteparolen. Das müssen Sie sich vorstellen. Für die Angehörigen ist das wirklich irre, weil die müssen dann ständig mit Telegram, mit diesem ganzen Ballast, der über Telegram immer und immer wieder kommt, eigentlich mithalten. Und das Problem ist, viele dieser Leute, die tief in so ein Denken hineingesunken sind, die lesen am Tag 4 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden, fast die ganze wache Zeit in solchen Gruppen mit. Und wenn sie dann eine halbe Stunde diskutieren, dann sind sie natürlich die totale Ausnahme, der Fremdkörper. Und Telegram ist da die zentrale Plattform. Und die zweite große Solidarisierungsebene basiert auf den Demos. weil auf den Demos dann nochmal die persönliche Ebene dazukommt. Ich kann mich erinnern, ich war auf einer dieser großen Corona-Demos im August 2020 in Berlin und da habe ich gesehen, als die Demo aus war, zwei Frauen fallen sich in die Arme und sagen, es ist so schön, dass wir uns kennengelernt haben, wir müssen uns dringend wieder austauschen. Und da merkt man, diese Sehnsucht nach Bestätigung und Gleichdenkenden und sowohl die Demos als auch Telegram permanent um die Uhr bieten diese Bestätigung.
Ja, das glaube ich auch ganz stark und vielleicht zeigt auch der Reiz von so einer neuen Nähe auf Widerstandsdemos, was sonst im sozialen Leben fehlte und auch fehlt. Aber ich möchte noch mal kurz zurück zu Telegram und wie stark das staatlicherseits eingeschränkt werden sollte, weil ich kenne zum Beispiel diese Plattform als eine, die den Widerstand in Belarus ganz stark gestützt hat, solange zum Beispiel der Kanal Nechta dort relativ frei produzieren konnte. Das heißt, kann man das, sollte man das staatlicherseits einschränken?
Ich glaube, wir müssen schon über eine Aufsicht von Telegram reden, nämlich so wie wir für andere Plattformen demokratische Regeln geschaffen haben, muss auch für Telegram in einer Demokratie wie Deutschland ein gewisser Mindeststandard gelten. In Deutschland gibt es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das NetzDG, das gewisse Verantwortungspflichten für große Plattformen wie Facebook, YouTube etc. schon lange vorschreibt. Das heißt, wenn ich als Person einen Hasskommentar melde, weil er hetzerisch, bedrohlich etc. ist, dann ist die Plattform verpflichtet, binnen 24 Stunden das zu prüfen, in komplizierten Fällen binnen 7 Tagen und es, wenn es rechtswidrig ist, runterzunehmen. Und jetzt, und das finde ich richtig, ist es so, dass die Bundesinnenministerin eigentlich auch Telegram hier in die Verantwortung nehmen möchte, weil die Argumentation ist, Telegram ist eine Mischung aus Messenger-Dienst. Sie können ja tatsächlich Telegram auch nutzen, um sich in der Familie Wochenendpläne zu schmieden. Das ist ja harmlos und der Messenger-Dienst ist nicht der, um den es hier geht. Aber es gibt den Teil, der ist eher wie ein soziales Medium, wo wirklich Zehntausende, Hunderttausende Menschen wo mitlesen. Und da soll einfach die gleiche Verantwortung sein, dass wenn etwas wegen Hassrede gemeldet wird, dass Telegram das genauso wie die anderen prüfen sollen und natürlich nur rechtswidrige Inhalte entfernt werden sollen. Das Problem ist aber, Telegram ist bewusst nicht greifbar für Staaten. Das hat positive Seiten, wenn wir von Diktaturen reden beispielsweise. Es hat aber schwierige Seiten, wenn wir von demokratischen Ländern wie Deutschland reden. Telegram selbst sagt, dass der Sitz in Dubai sei. Es gibt eben keine greifbare Niederlassung in Deutschland oder der EU. Und da sind wir jetzt so ein bisschen in einer Pattsituation, weil die Rechtslage sich da schwer tut. Also das Recht ist klar. Man könnte schon sagen, Telegram ist verpflichtet, das zu prüfen. Aber wenn sie die Plattform nicht greifen können, dann ist das schwierig. Und da gibt es jetzt so ein paar Ideen rund um Umwege. Einer ist, dass man auch Druck auf andere Dienste wie Apple oder Google macht, die ja in ihren App-Stores Telegram anbieten, dass die notfalls Telegram Druck machen, zu sagen, wenn ihr überhaupt nicht das deutsche Recht oder überhaupt nicht die Mindeststandards folgt, fliegt ihr aus dem App-Store. Beziehungsweise ein bisschen läuft es ja schon auf iPhones, beispielsweise Xavier Naidoo oder Attila Hildmann sind nicht erreichbar. Sie müssen darauf auf ihren Desktop gehen. Warum? Weil über den App Store dieser Druck schon aufgebaut wurde, dass gegen manche Kanäle, die besonders notorisch sind, dass hier eine zusätzliche Einschränkung stattfindet. Ich sage es ganz kurz. Das sind alles, ehrlich gesagt, keine guten Lösungen. Dass wir jetzt irgendwie Apple und Google bitten müssen, dass die Druck machen, also richtig rechtsstaatlich, richtig toll ist das nicht. Auf lange Sicht brauchen wir hier europäische Regulierung. Aber das ist ein langer Lauf, weil in Europa gerade eine große Gesetzwerdung stattfindet, der Digital Services Act. Dann werden wir am Ende schauen müssen, taugt der zur Regulierung von Telegram? Es ist schon wichtig, dass wir diese Mindeststandards der Verantwortung von Plattformen auch bei Telegram umsetzen. Aber da sind wir jetzt weit von einer wirklichen Rechtsdurchsetzung entfernt. In der Zwischenzeit nur eines möchte ich sagen, was die Behörden sehr wohl machen können. Die Behörden können sehr wohl Telegram beobachten, notfalls auch in Gruppen verdeckt hineingehen. Es ist ja erst jetzt gerade passiert, dass eine Razzia war, weil es Mordpläne gegen den sachsischen Ministerpräsidenten gab. Das haben Medien eigentlich aufgedeckt. Das heißt, notfalls ist ein Teil der Hilfe schon, dass hier der Verfassungsschutz auf solche Kanäle schaut. Das löst nicht alle Probleme, aber diese Szene zu überwachen. Ich möchte nur eines sagen, die allermeisten Leute, die werden natürlich nicht gewaltbereit sein, die werden auch keine Attentate oder derartiges planen, aber es geht eben hier nicht um die allermeisten, es geht um die Gefahr, dass einzelne wenige in diesen Gruppen mitlesen und die dann irgendwann Gewalt nicht mehr als Gewalt wahrnehmen, sondern als Notwehr, weil sie zum Beispiel wirklich glauben, die Impfung würde sie umbringen und dann auf einmal eine Gewalttat, die aggressive Gegenwehr für sie nicht mehr als Gewalttat erscheint, sondern eigentlich als angemessene Notwehrreaktion. Mhm. Und das ist die Gefahr, die wir derzeit haben. Drum, ich finde es richtig und gut, dass in Deutschland diese Debatte geführt wird. Ich glaube, eine simple Antwort finden wir nicht so schnell.
Mhm. Und kommen wir noch einmal zum Abschluss zurück auf Ratschläge für den Umgang mit Verschwörungsgläubigen unter Freunden in der Familie. Steffi Barrow, was sind für Sie sozusagen ganz klare Ratschläge, die Sie gerne geben und die sich auch als praktisch erwiesen haben?
Also Angehörige von Verschwörungsgläubigen müssen teilweise neu lernen, auf ihre Grenzen zu achten und sie überhaupt zu kommunizieren und auch ihre eigene Position zu vertreten. Ja, letztendlich auch aus so Mustern auszubrechen, die nicht funktionieren in der Kommunikation. Teilweise ja, gibt es keine, sag ich jetzt mal, Streitkultur in den Familien und das wird generell negativ bewertet, wenn es da einen Dissens gibt. Deswegen ja, driften die oft eben in diese Strategie nur zu schweigen und dann ist immer eine beklommene Stimmung oder es werden nur ab und zu mal irgendwelche Anspielungen gemacht, die dann alle irgendwie innerlich belasten, sodass man diese inneren Konflikte nur mit sich rumträgt, sondern dass man lernt, das zur Sprache zu bringen, was es bei einem selbst auslöst, was das für Auswirkungen sind, dass die andere Person letztendlich immer in diesen Verschwörungswelten unterwegs ist. Man beobachtet, wie sich das Gemüt letztendlich immer mehr verdüstert, wie sich das auf die Persönlichkeit auswirkt und ja, letztendlich auch auf die Handlung. Also, dass man auch das Gespräch sucht an Stellen, wo man denkt, jetzt wird es gesundheitlich gefährlich oder eben existenziell, dass Leute jetzt darüber nachdenken, wenn die Impfpflicht kommt, dann lasse ich mich eben kündigen und nicht reflektieren, was es eigentlich für einen Preis ist, den sie selbst bezahlen, nur um da starkköpfig in ihrer Welt und in ihrem Weltbild zu bleiben. Ja, also da letztendlich immer wieder zu signalisieren, ich mache mir Sorgen, ja, und an der Stelle ja, würde ich gern mit dir darüber reden, welche Konsequenzen das für mich und für dich und für unsere Beziehung hat.
Streitkultur, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Frau Brodnik, Sie empfehlen in Ihrem Buch ja unter anderem, dass man immer wieder das Richtige betont und nicht etwa das Falsche wiederholt und dass man vorsichtig nachfragt. Was kriegen Sie denn für ein Feedback von Leserinnen und Lesern, die Ihnen vielleicht sagen, das hat mir geholfen?
Das ist ganz interessant. Die Frage, das habe ich tatsächlich als so einen zentralen Tipp drin, dass viele solche Frustrationserlebnisse gemacht haben. Person XYZ sagt etwas, das ist falsch. Man kennt den Faktencheck, bringt die Fakten und die prallen ab. Und man erlebt das etliche Male, dass Fakten, obwohl sie eigentlich gut aufbereitet sind, obwohl man gute Quellen nutzt, dann nicht greifen. Und da ist ein Tipp, dass man Fragen stellt. Wenn man so die Dynamik im Gespräch ändert, dann ist man weniger in dem Gegenpart drinnen, sondern es geht eher darum zu zeigen, ich höre dir zu, ich würde das gerne genauer wissen und ich kann mit der Frage manchmal ein Stück weit die Tür aufmachen, dass ich frage, aha, woher hast du das? Warum glaubst du dem? Oder warum findest du das so interessant? Weil manchmal kann es auch interessant sein, so die emotionalen Anziehungskräfte solcher Erzählungen zu verstehen, was jemand daraus zieht. Und wenn man Fragen stellt, ist es manchmal so, dass Leute dann, wenn man wirklich so Schritt für Schritt gedanklich durchgeht, irgendwo ins Stocken geraten, weil sie merken, das wissen sie jetzt auch nicht. Und das ist so eine Rückmeldung, die ich hatte auf mein Buch, dass Leute das wirklich ausprobiert haben, weil mir zum Beispiel jemand erzählt, der Nachbar ist auch so, die Person mag den, aber es ist sehr schwierig geworden seit der Corona-Zeit. Und mit dem Fragenstellen, da ist manchmal so, dass jemand so ein Stück weit noch eher bereit ist, gedanklich hineinzugehen. Auch nicht in jedem Fall. Sie brauchen ein Gegenüber, das noch bereit ist, sich ansatzweise solche Fragen zu stellen, auch in so einem Gespräch zu sein. Und ich beschreibe, warum es oft schwierig ist, dass Leute einem zuhören, auch diese Tricks, die immer wieder kommen. Ich gebe nur ein Beispiel. Es ist oft so, dass mit Fachbegriffen hantiert wird. Dann heißt es, die PCR-Tests, die seien gefährlich, weil da wird die Blut-Hirn-Schranke verletzt. Achtung, das ist eine Falschmeldung. Es gibt eine Blut-Hirn-Schranke, nur die ist nicht in der Nase, da kommt das Stäbchen nicht hin. Aber das klingt so, oh je, die Person hat etwas verstanden oder weiß etwas, was ich nicht weiß. Und man tut sich dann schwer im Gespräch. Und Verschwörungsgläubige, die hantieren oft mit irgendwelchen Zahlen, Fachbegriffen und man ist dann total überrannt. Und das ist Technobabble. Man nutzt Fachbegriffe, die technisch klingen, fachmännisch klingen, die aber eigentlich im falschen Kontext oft eingesetzt werden. Und das war eine Rückmeldung, dass es für Leute, die in der Familie jemanden haben, der oder die solche Verschwörungserzählungen glaubt, dass es oft schon hilfreich ist, diese Muster zu kennen, weil man merkt, ach so, ich bin nicht die einzige Person, die sich da die Zähne ausbeißt. Das ist ein wiederkehrendes Phänomen. Und das löst dann nicht das Problem, aber es hilft einem menschlich. Und ich schätze auch die Beratungseinrichtung von der Frau Barrow, das ist ja so interessant, es geht auch zu einem gewissen Grad darum, dass die Menschen, die das in ihrem Umfeld erleben, dass die nicht alleine sind. Dass sie merken, okay, ich versuche mein Bestes, aber manchmal klappt es auch mit Einfühlsamkeit nicht, dass man auch so ein bisschen den Ballast von den eigenen Schultern verliert. Und solche Tricks zu kennen, das hilft mir im Gespräch, dass ich weiß, oh je, in diese Richtung geht es. Und dass ich weiß, wenn es dann nicht argumentativ klappt, dass da einfach schon sehr viele Mechanismen greifen. Und das ist so ein Feedback, das ich interessant finde, dass man oft glaubt, nur ich bin so ungeschickt beim Diskutieren. Und dann stellt sich heraus, nein, wenn Menschen etwas nicht glauben wollen, werden sie rhetorische Taktiken finden, kognitive Abwehrmöglichkeiten, dass sie nicht zuhören.
Und ich frage mich, wenn ich Ihnen so zuhöre, letzte Frage, wie wichtig ist es, die eigene Unsicherheit, das eigene Nichtwissen deutlich zu machen, denn wir stecken ja alle in einer Situation, in der wir wirklich nicht wissen, was ist das genau für ein Virus, wie lange wird er uns beschäftigen. Ich kann auch niemandem die Wirksamkeit der Impfung 1:1 erklären. Ich habe das nicht entwickelt, ich bin keine Wissenschaftlerin. Frau Barrow, was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, letztendlich merken wir ja alle, dass die Politik und selbst die Wissenschaft irgendwie jetzt gezwungen ist, so auf kurze Sicht zu fahren. Und so funktioniert das ja normalerweise eben nicht. Also das ist das, wo sich eben bestimmte Einrichtungen, die Gastronomie und wie auch immer, alle müssen sich jetzt letztendlich daran anpassen. Und dass der eine oder die andere auch im privaten Umfeld und sich jetzt mal bezogen auf die eigenen existenziellen Fragen damit auch überfordert sieht, kann man letztendlich auch nachvollziehen. Und auch zurückspiegeln, ja, dass das irgendwie plausibel erscheint, dass das irgendwie Ängste auslöst, wenn man eben nicht weiß, wie es vielleicht weitergeht und man das eigene Café weiterführen kann und vielleicht auch den möglichen nächsten Lockdown oder sowas in der Richtung übersteht. Ja, aber dann auch irgendwie zu unterscheiden zwischen, sag jetzt mal, solchen Ängsten und Befürchtungen und den Verleumdungen letztendlich, die dann stattfinden, dass hinter allem irgendwie eine böse Absicht steckt und es Schuldige gibt dafür, dass man jetzt in einer privaten Klemme steckt.
Ich würde ehrlich gesagt warnen, zu sehr diesen Zweifel auch noch zu fördern. Also das Problem ist, wenn Sie sagen, ja, die Wissenschaft, das ist oft alles so undurchsichtig und unklar, dann zahlen Sie eigentlich in viele dieser Erzählungen ein, weil es tut mir leid, aber rund um die Impfung ist vieles sehr klar. Wo ich Ihnen zustimmen würde, ich würde es anders formulieren. Zahlen Sie nicht in diese wissenschaftsfernen bis wissenschaftsfeindlichen Ideen ein. Seien Sie da vorsichtig. Aber betonen Sie, dass Sie die Emotionen der Person ernst nehmen. Also, dass Sie auch sagen, ich weiß, ich tue mir auch oft schwer, wenn ich dann mit so neuen Informationen berieselt werde, dass ich mal schaue, aha, was hat jetzt Substanz und was nicht. Und ich merke, dich beschäftigt das total. Aber eher so, versuchen Sie, die Ängste oder die Verunsicherung, die jemand spürt, ernst zu nehmen. Und dort, wo Sie eine Gemeinsamkeit sehen, dass zum Beispiel für uns alle wahrscheinlich die Corona-Krise belastend ist, dass das unbehaglich ist und dass sich das nicht gut anfühlt, dass man die Gemeinsamkeiten betont, dass man Wertschätzung zeigt, was diese Sorgen betrifft. Warum? Weil wenn Sie das Gemeinsame betonen, wenn Sie Wertschätzung zeigen, ist es oft leichter für das Gegenüber, dann in den Fakten auf sie zuzugehen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich selbst als integer wahrzunehmen, also als guter Mensch. Und als Teil der eigenen Integrität sehen wir auch unsere Überzeugungen. Also wir glauben, dass das, was wir für wahr halten, dass wir es wahr halten, weil wir gute Menschen sind. Und wenn mir dann jemand in der Sache widerspricht, dann ist die Gefahr, dass auch wenn die Person es nicht so meint, dass es sich anfühlt wie ein Angriff auf meine ganze Persönlichkeit. Und drum ist so wichtig, dass ich der Person Wertschätzung zeige, weil es sich dann weniger wie ein Angriff auf die ganze Persönlichkeit anfühlt, wenn ich diese Vertrauensbasis habe, diese Wertschätzung. Dann kann man auch leichter sagen, du, ich schätze dich, aber in dem Punkt muss ich dir widersprechen, das sehe ich anders oder das kann man hier nachlesen. Das sind alles keine Wundermittel. Aber nehmen Sie die andere Person für voll und zeigen Sie ihr Wertschätzung. Manchmal ist das dann eine Spur leichter, dass man in manchen Punkten aufeinander zugeht.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Brodnik. Herzliche Grüße nach Wien.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Und vielen Dank, Steffi Barrow, hier im RBB-Studio. Schön, dass Sie dabei waren. Alle unglücklichen Familien gleichen einander. Jede glückliche Familie ist auf ihre eigene Weise glücklich. Das hat der Schriftsteller Amos Oz einmal gesagt, in Umkehrung eines berühmten Satzes von Lev Tolstoi. Und das ist mein zweiter Gedanke zum Umgang mit Verschwörungsmythen unter Freunden und Verwandten. Reden hilft. Eine gute Streitkultur wäre ideal, aber weiterreden hilft vielleicht nicht immer. Gut, dass es inzwischen mehr Beratungsstellen gibt. Sich nah zu bleiben, ist Sisyphus-Arbeit. Schwere Arbeit, die immer wieder Rückschläge erlebt. Die aber auch Glück bedeuten kann, gemeinsame Glücksmomente. Die Alternative, alle Brücken abzubrechen, verspricht jedenfalls kein Glück. Nur Einsamkeit und digitale Verwirrung. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Schreiben Sie uns an derzweitegedanke@rbbkultur.de oder über die Kommentarfunktion auf rbbkultur.de/derzweitegedanke. Nächste Woche spreche ich hier mit dem Pastoralreferenten Benedikt Zimmermann und der Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum, Theresa Brückner, über die Rolle der Kirche heute. Ich bin Natascha Freundl und sage Danke fürs Weiterdenken.